Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Das zweite Buch Mose handelt im Wesentlichen davon, wie die Israeliten das Land ihrer Knechtschaft, nämlich Ägypten, nach mehr als 400 Jahren verlassen und von Mose in das Land Kanaan zurückgebracht werden. Gott mutet ihnen allerdings einen Umweg durch die Wüste zu, um einem Konflikt mit den Philistern aus dem Weg zu gehen. Am Berg Sinai schlagen die Israeliten für einige Zeit ihre Zelte auf. Dieser Berg wird für sie zu einem Berg der Offenbarung werden. Denn Gott ruft Mose auf den Berg hinauf und übergibt ihm seine Weisungen für das Volk, das sogenannte Gesetz. Bestandteil dieses Gesetzes sind die 10 Gebote, aber auch viele andere Vorschriften und Rechtsordnungen, die das Zusammenleben der Israeliten regeln sollen. Dann schließt Gott einen Bund mit dem Volk Israel. Dieser Bund basiert auf den 10 Geboten und schließt die anderen Weisungen Gottes mit ein. Mehrmals stimmt das Volk diesem Bund ausdrücklich zu und verspricht, Gott gehorsam zu sein. Schließlich ruft Gott Mose noch einmal zu sich auf den Berg. Dort bekommt Mose 2 Steintafeln mit den 10 Geboten ausgehändigt und Anweisungen für die Errichtung eines Heiligtums, die sogenannte Stiftshütte. Soweit eine kurze Zusammenfassung der letzten Sendungen. Diesmal steht aus dem zweiten Buch Mose das Kapitel 28 im Mittelpunkt. 40 Tage und 40 Nächte bleibt Mose diesmal auf dem Berg Sinai, um Gottes Weisungen entgegenzunehmen. Nur Josua, der später Moses Nachfolger wird, begleitet ihn. Die Israeliten warten währenddessen am Fuß des Berges auf ihre Rückkehr. Mose bekommt von Gott umfangreiche Anweisungen für den Bau eines transportablen Heiligtums, der sogenannten Stiftshütte. Dabei handelt es sich um ein prachtvoll ausgestattetes Zelt von etwa 14 Metern Länge und einer Breite von etwa 4,5 Metern. Der Innenraum soll in 2 Bereiche aufgeteilt werden, das Heilige und das Allerheiligste. Im Heiligen werden der 7-armige Leuchter, der Tisch für die Schaubrote und der Räucheraltar ihren Platz finden. Im Allerheiligsten die Bundeslade und darauf der sogenannte Gnadenthron. Rund um die Stiftshütte herum soll außerdem ein geräumiger, umzäunter Vorhof mit einem Brandopferaltar entstehen. Die ganze Stiftshütte ist also gewissermaßen ein Tempel zum Mitnehmen. Viele Gerätschaften, wie etwa die Bundeslade oder der Brandopferaltar, werden mit Tragestangen ausgerüstet und die Stiftshütte selbst besteht aus zahlreichen, kompakten Einzelteilen. Im zweiten Mosebuch, Kapitel 28, geht es jetzt um die Priester, die in diesem Heiligtum Gott dienen sollen. Hören Sie dazu die Verse 1 und 2. Gott gibt Mose auf dem Berg Sinai folgende Anweisungen. Du sollst Aaron, deinen Bruder, und seine Söhne zu dir herantreten lassen aus der Mitte der Israeliten, dass er mein Priester sei, er und seine Söhne Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar. Und du sollst Aaron, deinem Bruder, heilige Kleider machen, die herrlich und schön seien. Unter herrlich und schön kann sich wohl jeder etwas vorstellen, wenn vermutlich auch, je nach eigenem Geschmack, etwas anderes. Aber was macht Kleider zu heiligen Kleidern? Nun, heilig bedeutet in diesem Zusammenhang nur, dass sie speziell für den Priesterdienst in der Stiftshütte hergestellt und nur im Dienst getragen werden sollen. Ein anderes Wort für heilig wäre abgesondert, und zwar für Gott abgesondert. Das wiederum passt auch zu Menschen, die im Sinne des Neuen Testaments als Heilige bezeichnet werden. Besonders der Apostel Paulus verwendet diesen Begriff gerne für ganz gewöhnliche Christen, die sich von anderen Menschen nur dadurch unterscheiden, dass sie ihr ganzes Leben Gott widmen. In diesem Sinne sind sie für Gott abgesondert. Man kann sich das auch folgendermaßen vorstellen. Angenommen, Sie besuchen am Sonntagmorgen einen Gottesdienst und öffnen Ihr Portemonnaie, um 5 Euro für die Kollekte herauszuholen. Den fraglichen 5-Euro-Schein haben sie am Tag zuvor beim Lebensmitteleinkauf als Wechselgeld zurückbekommen. Ein anderer Kunde hat damit zuvor eine Zeitschrift gekauft, die sie ihren Kindern niemals in die Hand geben würden. Davor gehörte der 5-Euro-Schein vielleicht einem Dieb, der einer Rentnerin die Handtasche gestohlen hat oder was auch immer. Für die ganze Vorgeschichte tragen Sie natürlich keine Verantwortung. Es wäre ja auch unmöglich, den Weg des Geldscheins zurückzuverfolgen. Aber was als nächstes aus dem Geldschein wird, das liegt an Ihnen. Sie können ihn für Gott absondern, also zum Beispiel in die Kollekte geben, die einem missionarischen Projekt zugute kommt. Das heißt, dieser Geldschein wird im übertragenen Sinne geheiligt. Er dient Gottes Sache, egal wie schmutzig auch seine Vergangenheit gewesen sein mag. Zurück zu den Kleidern, die für die Priester der Stiftshütte angefertigt werden sollen. Herrlich und schön sollen sie sein, nicht altmodisch, unauffällig und einfallslos. Denn Gott selbst ist keineswegs sparsam, wenn es um die Vielfalt von Formen und Farben geht. Sie brauchen sich nur mal ein paar Blumen auf einer Wiese anzuschauen. Im Herbst die Bäume mit ihren farbigen Blättern oder einen prächtigen Sonnenuntergang. Das alles scheint mir darauf hinzudeuten, dass wir das Schöne in der Welt nicht verachten sollten. Weder das Schöne in der Natur, noch was Menschenhände an Schönem hervorbringen. Künstlerisch begabte Menschenhände sind es schließlich auch, die die Kleidung für die Priester anfertigen sollen. Für Aaron, er soll Hohepriester werden, und für seine 4 Söhne. Aus Kapitel 28 lese ich nun die Verse 3 und 4. Gott spricht zu Mose: Und du sollst reden mit allen, die sich darauf verstehen, die ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe, dass sie Aaron Kleider machen zu seiner Weihe, dass er mein Priester sei. Dies sind aber die Kleider, die sie machen sollen: Brusttasche, Schurz, Obergewand, gewirktes Untergewand, Kopfbund und Gürtel. Diese heiligen Kleider sollen sie deinem Bruder Aaron und seinen Söhnen machen, dass er mein Priester sei. Wenn man genau auf den Satzbau dieser beiden Verse achtet, dann ist man leicht verwirrt. Da ist von Aarons Kleidern die Rede, die aber anscheinend nicht nur für ihn allein, sondern auch für seine Söhne hergestellt werden sollen. Und dann heißt es wiederum, dass er, Aaron, mein Priester, also der Hohepriester sein soll. Nun, die Verwirrung löst sich spätestens dann auf, wenn man bei Vers 40 angekommen ist. Dort wird nämlich ausdrücklich gesagt, dass in den darauffolgenden Versen die Priesterkleidung der Söhne Aarons beschrieben wird. Demgegenüber geht es ab Vers 3 zunächst um die besonders prächtige Kleidung des Hohenpriesters Aaron. Sein Gewand wird jedoch eines Tages an seinen Nachfolger, also an einen seiner Söhne, übergeben werden. Über die Herstellung und Beschaffenheit des hohenpriesterlichen Gewandes sagt Gott, Vers 5, Sie, also diejenigen, die das Gewand anfertigen, sollen Gold, blauen und roten Purpur, Scharlach und feine Leinwand dazu nehmen. Das heißt, nur die allerfeinsten Materialien sollen dafür Verwendung finden. Denn das Priestergewand hat eine ähnliche Aufgabe wie eine repräsentative Uniform. Derjenige, der dieses Gewand trägt, soll als Person möglichst in den Hintergrund treten. Worauf es ankommt, ist das Amt, das er in göttlichem Auftrag ausübt. Deshalb könnte man sagen, für Gott nur das Beste. Doch ich glaube, mit solchen Parolen sollten wir vorsichtig sein. Als Pastor habe ich mir beispielsweise immer sehr genau überlegt, was für ein Auto ich mir anschaffe. An und für sich hätte ich auf niemanden Rücksicht nehmen müssen, solange ich mich mit dem Kauf eines Autos nicht verschulde. Andererseits weiß ich, dass ich anderen Christen damit zur Anfechtung werden kann und auch der Glaubwürdigkeit meines Dienstes schade. Ich kann doch nicht auf der einen Seite Menschen darum bitten, sich an den Unkosten für die Sendereihe durch die Bibel zu beteiligen und andererseits mit einer dicken Karosse durch die Gegend fahren. Das passt meines Erachtens nicht zusammen. Deshalb, wenn Christen manchmal sagen, für Gott nur das Beste, dann schaue ich gern mal ein bisschen genauer hin, ob sie nicht womöglich nur sich selbst etwas Gutes tun wollen. In einem ganz anderen Fall bin ich es übrigens gewesen, der mit dem gespendeten Geld anderer Leute recht großzügig umgegangen ist. Es war in den Anfangsjahren, als aus dem Bibelkurs, den ich in einer Großstadtgemeinde gehalten habe, eine Sendereihe fürs Radio werden sollte, nämlich die Sendereihe »Durch die Bibel«. Damals ging es um die Anschaffung einer Tonbandmaschine, die so gut sein musste, dass die aufgezeichneten Sendungen auch tatsächlich von den verschiedenen Radiosendern zur Ausstrahlung freigegeben wurden. Das heißt, die Tonqualität musste gut sein. Und das Gerät sollte möglichst jahrelang durchhalten, weil die Ausstrahlung der Sendereihe nicht ins Stocken geraten sollte. Damals habe ich darauf bestanden, eine wirklich gute, zugleich aber auch teure Tonbandmaschine zu kaufen. Ich und mein Team haben es nie bereut, denn sie hat uns lange Jahre hervorragende Dienste geleistet. Und anders als ein flottes Auto hat diese teure Tonbandmaschine wirklich dazu beigetragen, Gottes Botschaft unter die Menschen zu bringen. Wenn wir sagen, für Gott nur das Beste, sollten wir also sorgfältig prüfen, ob wirklich Gott im Mittelpunkt unseres Handelns steht. Wenn nicht, dann betrügen wir Gott und tun nur uns selbst etwas Gutes. Zurück zu unserem Bibeltext, in dem es nun um weitere Einzelheiten geht, wie die Kleidung des Hohenpriesters beschaffen sein soll. Ich lese die Verse 6 bis 10. Den Priesterschurz sollen sie machen aus Gold, blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter feiner Leinwand, kunstreich gewirkt. Zwei Schulterteile soll er haben, die angefügt sind. An seinen beiden Enden soll er zusammengebunden werden. Und die Binde, die daran ist, um ihn anlegen zu können, soll von derselben Arbeit und aus einem Stück mit ihm sein, aus Gold, blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter feiner Leinwand. Und du sollst zwei Onyxsteine nehmen und darauf eingraben die Namen der Söhne Israels, auf jeden 6 Namen nach der Ordnung ihres Alters. Der Priesterschurz, um den es in diesen Versen geht, wurde später über dem Kleid aus Leinen getragen. 2 lange Stoffstücke wurden an den Enden zusammengebunden und mit 2 Onyxsteinen auf den beiden Schultern befestigt. Eine Art Gürtel raffte den Stoff des Gewandes zusammen. Interessant sind die beiden Onyxsteine, in die jeweils 6 Namen der Söhne Israels und damit zugleich der Stämme Israels eingraviert werden sollten. Wenn der hohe Priester in Gottes Gegenwart kam, trug er dabei gewissermaßen das Volk Israel auf seinen Schultern. Im Neuen Testament wird an einigen Stellen Jesus Christus als Hohepriester bezeichnet. Er trägt, bildlich gesprochen, nicht nur die Israeliten, sondern alle Menschen auf den Schultern. So heißt es im Hebräerbrief Kapitel 7, er kann für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Denn einen solchen Hohenpriester mussten wir auch haben, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sündern geschieden und höher ist als der Himmel. Er hat es nicht nötig, wie jene Hohenpriester, täglich zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volkes. Denn das hat er ein für allemal getan, als er sich selbst opferte. Der Hohenpriester im Alten Testament trug die 12 Stämme Israels auf seinen Schultern, und zwar in Gestalt von 2 Onyxsteinen, in denen ihre Namen eingraviert waren. Noch viel eindrücklicher finde ich, wie Jesus die Menschen auf seinen Schultern trägt. Erinnern Sie sich an das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das er einmal erzählt hat? Da geht es um einen Hirten, der sich aufmacht, um dieses Schaf zu suchen. Und sobald er es gefunden hat, legt er es auf seine Schultern und bringt es heim. Dieses Gleichnis handelt auch von Ihnen und von mir, denn jeder ist wohl schon mal vor Gott ausgebüxt und musste von dem Hirten Jesus Christus nach Hause zurückgeholt werden. Zum Glück ist auf diesen Heimbringdienst wirklich Verlass. Im 2. Mosebuch Kapitel 28 wird der Priesterschurz des Hohenpriesters in den Versen 11 bis 14 noch weiter detailliert beschrieben. Ich springe jetzt zu dem darauffolgenden Vers 15. Dort geht es um die Brusttasche, die zu der Kleidung eines Hohenpriesters dazugehört. Gott spricht: Die Brusttasche für die Losentscheidungen sollst du wie den Priesterschurz machen, kunstreich gewirkt, aus Gold, blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter feiner Leinwand. Viereckig soll sie sein und doppelt gelegt. Eine Spanne soll ihre Länge sein und eine Spanne ihre Breite. Diese Brusttasche könnte von vorne fast wie eine wunderschön verzierte Weste ausgesehen haben und bildete wohl zusammen mit dem Priesterschurz eine Einheit. Die Brusttasche muss man sich etwa wie ein quadratisches Brustschild vorstellen, das zugleich auch als Tasche dient. In ihr sollen später die beiden Lose Urim und Thummim aufbewahrt werden. Dazu gleich mehr, wenn wir Vers 30 erreichen. Auf jeden Fall war die Brusttasche ein Kleidungsstück von unvergleichlicher Schönheit. Ab Vers 17 bekommt Mose von Gott weitere Einzelheiten dazu mitgeteilt. Und du sollst sie besetzen mit vier Reihen von Steinen. Die erste Reihe sei ein Sardar, ein Topas und ein Smaragd. Die andere ein Rubin, ein Saphir und ein Diamant. Die dritte ein Lynkurer, ein Achat und ein Amethyst. Die vierte ein Türkis, ein Onyx und ein Jaspis. In Goldgeflecht sollen sie gefasst sein. Wenn Sie mitgezählt haben, vier Reihen mit je drei Schmucksteinen, das ergibt 12. Diese Zahl spielte bereits bei den beiden Onyxsteinen eine Rolle, die auf den beiden Schultern des Hohenpriesters platziert werden sollen. Und richtig, in Vers 21 ist, wie erwartet, zu lesen, 12 sollen es sein, in Siegelstecherarbeit nach den Namen der Söhne Israels, dass auf jedem ein Name stehe nach den 12 Stämmen. Und jetzt überspringe ich einige Verse, in denen weitere Einzelheiten genannt werden, und lande bei Vers 29. Dort heißt es zusammenfassend: So soll Aaron die Namen der Söhne Israels in der Brusttasche auf seinem Herzen tragen, wenn er in das Heiligtum geht, zum gnädigen Gedenken vor dem Herrn alle Zeit. Was für eine wunderbare Symbolik! Der Hohepriester soll das Volk Israel nicht nur wie eine Last auf den Schultern tragen, sondern es soll ihm auch am Herzen liegen. Das heißt, er soll das Volk lieben und mit ganzer Leidenschaft vor Gott für das Volk eintreten. In Vers 30 geht es nun um die beiden Lose, die vorhin bereits im Zusammenhang mit der Brusttasche erwähnt wurden, weil sie darin aufbewahrt werden sollen. Gottes Anweisung an Mose lautet: Und du sollst in die Brusttasche tun die Lose Licht und Recht, so dass sie auf dem Herzen Aarons sein, wenn er hineingeht vor den Herrn, dass er die Entscheidungen für die Israeliten auf seinem Herzen trage, vor dem Herrn alle Zeit. Es liegt in der Natur der Sache, dass wir nur allzu gern wüssten, um was für Gegenstände es sich bei diesen Losen handelt. Licht und Recht werden sie genannt, auf Hebräisch Urim und Thummim. Wahrscheinlich waren sie zu damaliger Zeit unter den Israeliten so bekannt, dass niemand daran dachte, sie für uns heute näher zu beschreiben. Es könnte sich um zwei kleine, gleichartige Gegenstände gehandelt haben, die man dennoch eindeutig voneinander unterscheiden konnte. Etwa um zwei farbig markierte Holzstücke. In einer schwierigen Situation wurde dann darum gebetet, dass Gott durch diese Holzstücke seinen Willen kundtun möge. Und dann hieß es zum Beispiel: Wenn jemand mit geschlossenen Augen das rote Holzstückchen auswählt, dann soll dieses, und wenn er das blaue Holzstückchen auswählt, soll jenes geschehen. Einige Bibelstellen berichten tatsächlich davon, dass in kniffligen Situationen mit Hilfe eines Loses eine Entscheidung getroffen wurde. Fraglich ist allerdings, ob der Hohepriester Urim und Thummim tatsächlich in seiner Brusttasche aufbewahrte, um sie jederzeit griffbereit zu haben. Es könnte gut sein, dass sie ähnlich wie die 12 Schmucksteine einfach nur als Symbole dienten, nämlich als Symbole dafür, dass der Hohepriester vor Gott treten und ihn um eine gute Entscheidung bitten soll. Dass Gott ihm tatsächlich Licht und Recht, so die deutsche Übersetzung von Urim und Thummim, geben möge. Ab Vers 31 unseres Bibeltextes wird nun das Obergewand des Hohenpriesters beschrieben, das er unter dem vorhin beschriebenen Schurz tragen soll. Da heißt es, du sollst auch das Obergewand unter dem Schurz ganz aus blauem Purpur machen. Und oben in der Mitte soll eine Öffnung sein und eine Borte um die Öffnung herum in Weberarbeit wie bei einem Panzerhemd, dass sie nicht einreiße. Und unten an seinem Saum sollst du Granatäpfel machen aus blauem und rotem Purpur und Scharlach ringsherum und zwischen sie goldene Schellen auch ringsherum. Das eine goldene Schelle sei, danach ein Granatapfel und wieder eine goldene Schelle und wieder ein Granatapfel ringsherum an dem Saum des Obergewandes. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich ausgerechnet im US-Bundesstaat Kalifornien eine Predigt hielt, in der Granatapfel und Schellen eine Rolle spielten. Nebenbei erwähnte ich, dass ich noch nie einen Granatapfel gesehen hätte. Heutzutage werden diese Früchte in fast jedem Supermarkt zum Kauf angeboten, was damals noch nicht der Fall war. Allerdings hätte ich wissen müssen, dass sie im Süden Kaliforniens in großer Menge angebaut wurden. Was soll ich Ihnen sagen? Bis zum Abend haben mir ein Dutzend Leute bestimmt einen ganzen Zentner Granatäpfel vorbeigebracht, so dass ich wohl niemals wieder vergessen werde, was ein Granatapfel ist. Bei den Granatäpfeln am Gewand des Hohenpriesters handelt es sich natürlich nicht um frische Früchte, sondern um Nachbildungen. Ich denke, dass diese Früchte und die goldenen Schellen am Gewand des Priesters aber nicht nur dekorativ aussahen, sondern dass sie außerdem Symbole waren für das Fruchtbringen und das Zeugnis geben. Der Granatapfel als hübsch anzusehende Frucht, die Botschaft ist klar. Die Schellen wiederum machten es möglich, dass man es tatsächlich hören konnte, wenn der Hohepriester im Anmarsch war. Die Schellen gaben also gewissermaßen Zeugnis von seiner Gegenwart, wenn er sich dem Allerheiligsten in der Stiftshütte näherte. Ich bin übrigens davon überzeugt, dass Fruchtbringen und Zeugnis geben im Leben eines Christen unbedingt zusammengehören. Wer geistlich gesehen keine Frucht bringt, aber trotzdem in der Fußgängerzone Traktate verteilt, der macht sich unglaubwürdig. Andererseits gibt es Christen, die im geistlichen Sinne Frucht bringen, sich aber davor scheuen, dass andere davon erfahren. Beides ist kein Idealzustand, denn Frucht bringen und Zeugnis geben, Granatäpfel und goldene Schellen, gehören einfach zusammen. Von dem Obergewand des Hohenpriesters, dessen Saum mit Granatäpfeln und goldenen Schellen verziert werden soll, heißt es in Vers 35, und Aaron soll es anhaben, wenn er dient, dass man seinen Klang höre, wenn er hineingeht ins Heiligtum vor den Herrn und wieder herauskommt. So wird er nicht sterben. Die goldenen Schellen am Saum des Gewandes haben offenbar eine ähnliche Funktion wie zum Beispiel das Anklopfen an die Bürotür eines Vorgesetzten in einer Firma. Niemand würde auf die Idee kommen, ohne Anklopfen einfach in das Büro des Chefs zu stürmen. Und damit komme ich zu den Versen 36 bis 38. Gott spricht zu Mose, du sollst auch ein Stirnblatt machen aus feinem Golde und darauf eingraben, wie man Siegel eingräbt, heilig dem Herrn. Und du sollst es heften an eine Schnur von blauem Purpur vorn an den Kopfbund. Und es soll sein auf der Stirn Aarons, damit Aaron bei allen ihren Opfern alle Sünde trage, die an den heiligen Gaben der Israeliten haftet. Und es soll alle Zeit an seiner Stirn sein, dass sie wohlgefällig seien vor dem Herrn. Im Zusammenhang mit dem Stirnblatt heißt es hier, dass Aaron bei allen ihren Opfern alle Sünde trage, die an den heiligen Gaben der Israeliten haftet. Gemeint ist damit, dass bestimmte Opfergaben nicht makellos sind oder dass sie nicht den Vorschriften entsprechend dargebracht wurden. Das Stirnblatt mit der Aufschrift »Heilig dem Herrn« sollte wohl signalisieren, auch diese unvollkommene Opfergabe möge von Gott gnädig angenommen werden. An dieser Stelle endet im Bibeltext Gottes Anweisung, wie die Kleidung des Hohenpriesters für den Dienst in der Stiftshütte aussehen soll. Nur zur Erinnerung, Mose bekommt diese genaue Beschreibung von Gott, während er sich für 40 Tage und Nächte auf dem Berg Sinai aufhält. In den restlichen Versen von Kapitel 28 folgt dann die Beschreibung der Dienstkleidung für gewöhnliche Priester. Die Söhne Aarons, die von Gott zu dieser Aufgabe berufen werden, sollen eine wesentlich schlichtere Amtstracht erhalten. Die Aufgabe der alttestamentlichen Priester, vor allem aber des Hohenpriesters, ist es, das Volk vor Gott zu vertreten. Diese Aufgabe, darauf habe ich vorhin schon hingewiesen, muss heute niemand mehr übernehmen. Denn, so heißt es sinngemäß im Hebräerbrief Kapitel 7, Jesus ist gekommen, um für die Menschen vor Gott einzutreten und sie zu erretten. Er hat sich für sie geopfert. Das reicht ein für allemal aus, um sie von ihren Sünden zu befreien. Nun liegt es an jedem Einzelnen, dieses Angebot Jesu auch anzunehmen. Die Frage, was soll ich heute nur anziehen, ist für die Priester im alten Israel eindeutig geklärt. Auf dem Berg Sinai hat Gott dem Mose eine recht genaue Beschreibung für ihre Dienstkleidung gegeben. In Kapitel 29 und damit in der nächsten Sendung geht es um den Dienst der Priester, der für das gesamte Volk Israel eine zentrale Rolle spielt. Ich verabschiede mich von Ihnen und würde mich freuen, wenn Sie durch die Bibel wieder einschalten.